Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Malte Hennig im Studio. Schön, dass Sie zuhören. Die Gruppe der Sieben, also die G7, trifft sich in Japan. Die Regierungskoalition plant eine Reform des Staatsangehörigkeitsrechts und Syrien ist wieder Mitglied der Arabischen Liga. Das sind drei unserer Themen in der kommenden halben Stunde. Um 18.40 Uhr hören Sie den Hintergrund. Heute mit dem Titel Politisches Misstrauen und Spionageverdacht. Ist TikToks Zeit bald abgelaufen? Die Staats- und Regierungschefs und Chefinnen von Japan, den USA, Kanada, Frankreich, Großbritannien, Deutschland und Italien. Seit heute sind sie zusammen im japanischen Hiroshima. Das Treffen der G7 findet dort noch bis zum Sonntag statt. Zusätzlich zu den Sieben nimmt auch die EU, vertreten durch Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Ratspräsident Charles Michel, teil. Es soll bei dem Treffen unter anderem um die internationale Ordnung gehen, um den Umgang mit China und Russland und auch um nukleare Abrüstung. Beim ersten offiziellen Termin ging es darum auch um die Atombombe und ums Erinnern daran. Stefan Detjen berichtet.
Der G7-Gipfel beginnt am Morgen mit dem Gedenken an die Opfer des ersten Atombombenabwurfs durch die amerikanische Luftwaffe am 6. August 1945. Vor der ikonischen Ruine des Kuppelbaus, der nach der Detonation einsam in der Trümmerwüste von Hiroshima stehen blieb, legen die Staats- und Regierungschefs Kränze aus weißen Blumen ab. Der Schrecken der Vergangenheit und die Gegenwart von Krieg und nuklearer Bedrohung prägen den Gipfel an dem symbolträchtigen Ort. In den bilateralen Gesprächen, die der japanische Premierminister Fumio Kishida vor Beginn des offiziellen Beratungsprogramms mit seinen Gästen führt, stellt der G7-Gastgeber die Sicherheitsfragen im asiatisch-pazifischen Raum an die erste Stelle, noch vor dem Krieg in der Ukraine. Die Aufrüstung und Drohgebärden Chinas, das nordkoreanische Atomwaffenprogramm, die Bedrohungen aus der unmittelbaren Nachbarschaft sind aus japanischer Sicht mindestens ebenso beunruhigend wie die russische Aggression in Europa. Und doch wird der Krieg in der Ukraine auch diesen Gipfel von Anfang bis zum Ende überlagern. Am Vormittag wird gemeldet, dass Volodymyr Zelensky am Sonntag persönlich nach Hiroshima kommen wird. Der ukrainische Präsident wird um Vertrauen dafür werben, dass weitere Waffenlieferungen in den kommenden Monaten entscheidende Bewegung in den festgefahrenen Frontverlauf bringen können. Auch Kampfjets haben in den Gesprächen eine Rolle gespielt. Einige Staaten haben ja eine Koalition zur Lieferung von Kampfjets angekündigt, erklärt EU-Ratspräsident Charles Michel. Konkrete Zusagen aber gibt es an diesem ersten Gipfeltag nicht. Bislang bleibt es bei der Ausbildung ukrainischer Piloten an westlichen F-16-Jets. Konkreter ist die Ankündigung neuer Sanktionen. Die USA und Großbritannien haben schon vor Beginn des Gipfels angekündigt, hunderte weitere Personen, Institutionen und Schiffe mit Sanktionen zu belegen. Auch der lukrative Diamantenhandel Russlands soll ausgetrocknet werden.
Russian Diamonds are not forever.
Russische Diamanten sind nichts für die Ewigkeit, sagt Charles Michel. Heikel und komplizierter ist die Frage, wie die Umgehung von Sanktionen durch Drittstaaten gestoppt werden kann. Immer wieder wurden auf dem ukrainischen Schlachtfeld Nachtsichtgeräte, Elektronik und andere Bauteile aus westlicher Produktion entdeckt, die angeblich über zentralasiatische Länder, die Türkei oder auch China nach Russland gelangen.
Wir werden immer weiter ein bisschen gucken, dass wir die Sanktionsregime so weiterentwickeln können, dass zum Beispiel ihre Umgehung nicht möglich ist,
sagt Olaf Scholz in Hiroshima. Ein bisschen gucken. Vor Beginn des Gipfels hatte es unterschiedliche Akzente der G7-Partner zu Exportbeschränkungen und Durchsetzungen von Sanktionen gegeben. In Washington war von strikten Kontrollen aller Exporte in als problematisch angesehene Länder, vor allem China, die Rede gewesen. Am Ende des ersten G7-Tages betont der Bundeskanzler die Übereinstimmungen westlicher Industriestaaten.
Niemand redet dem Decoupling das Wort, also dass man China aus dem Welthandel ausklammert. Alle sind der Meinung, dass China eine gute Entwicklung nehmen können soll, auch was den ökonomischen Wohlstand seiner Bürgerinnen und Bürger betrifft.
Die Formel, auf die sich alle verständigen dürfen, heißt De-Risking, eine zielgerichtete Durchsetzung von Sanktionen und Konzentration auf bestimmte Produkte bei der Verminderung einseitiger Abhängigkeiten. Am zweiten Gipfeltag wird morgen das Gespräch mit den Ländern aus dem globalen Süden im Mittelpunkt stehen. Indien, Brasilien, Australien, Vietnam und Vertreter der pazifischen Inseln sowie der afrikanischen Afrikanischen Union sind als Gäste der G7 nach Hiroshima eingeladen. Besondere Aufmerksamkeit gilt in Japan dem Gastland Südkorea. Beide Länder haben im Zeichen der Bedrohung durch Nordkorea und China erst vor kurzem eine historische Wiederannäherung eingeleitet.
Für manche ist er mehr als nur ein Dokument. Für manche bestärkt der Besitz eines deutschen Passes ein Gefühl von Zugehörigkeit. Bisher müssen Menschen, die noch keinen deutschen Pass besitzen, 8 Jahre warten, bis sie deutsche Staatsbürgerin oder Staatsbürger werden können, wenn sie bestimmte Voraussetzungen erfüllen. In Zukunft soll das schneller gehen. Darauf haben sich die Parteien der Regierungskoalition verständigt und einen Gesetzesentwurf für eine Reform des Staatsangehörigkeitsrechts vorgelegt. SPD, Grüne und FDP wollen damit unter anderem die Integration fördern und Deutschland attraktiver für einwandernde Fachkräfte machen. Mehr dazu von Volker Findhammer.
Es sind im Grundsatz nach die gleichen Regelungen, die die Ampelkoalition bereits im Koalitionsvertrag zur Einbürgerung und zum neuen Staatsbürgerschaftsrecht festgehalten hatte, was mit dem bekannt gewordenen Entwurf aus dem Innenministerium umgesetzt werden soll. Wir schaffen ein modernes Staatsangehörigkeitsrecht. Eine Einbürgerung soll in der Regel nach 5 Jahren möglich sein, bei besonderen Integrationsleistungen nach 3 Jahren, heißt es bereits in dem Ende 2021 vorgelegten Koalitionsvertrag. Und genauso sieht es wohl auch der 49-seitige Entwurf vor, aus dem die Süddeutsche Zeitung heute zitiert. Die Frist zur Einbürgerung soll um 3 Jahre verkürzt werden. Und für Eingewanderte mit guten Sprachkenntnissen sowie Bürger, die sich bereits ehrenamtlich engagieren oder sehr gute Leistungen bei ihrer Arbeit vorweisen, soll die Einbürgerung bereits nach 3 Jahren möglich sein. Auch das entspricht der Festlegung im Koalitionsvertrag.
Wir sind ein vielfältiges, modernes Einwanderungsland und ich finde, dass Gesetzgebung das auch nachvollziehen muss und man ein anderes Verständnis dafür entwickelt,
hatte Bundesinnenministerin Nancy Faeser bereits bei der Vorlage der Eckpunkte für die Reform erklärt. Dieser Modernisierungsschub soll gleichermaßen für die Einbürgerung von in Deutschland geborenen Kindern gelten. Sie sollen die deutsche Staatsbürgerschaft unmittelbar erhalten, sofern ein Elternteil seit 5 Jahren rechtmäßig in Deutschland lebt. Und nicht zuletzt soll es eine Erleichterung bei den Sprachkenntnissen der früheren Gastarbeitergeneration geben, die einen einfachen Nachweis für Menschen über 67 Jahren einfordert. Auch die bisherige Staatsbürgerschaft muss mit der Reform nicht aufgegeben werden. Insoweit entspricht die Vorlage den gemeinsamen Verabredungen im Koalitionsvertrag. Aber nach einem ersten Aufschlag im vergangenen November hatte es doch eine heftige Debatte gegeben. Vor allem die Union hatte davor gewarnt, die deutsche Staatsbürgerschaft zu verramschen, wie es damals hieß.
Das ist natürlich ein gewaltiger Unterschied, weil die Zeit, in der sie hier leben, sie natürlich auch Teil der Gesellschaft sind. Und Integrationsmaßnahmen, Integrationsvorgänge stattfinden. Insofern ist es schon ein gewaltiger Unterschied. 5 Jahre sind eben eine sehr, sehr kurze Zeit,
erklärte Thorsten Frey, der parlamentarische Geschäftsführer der Unionsbundestagsfraktion. An der Koalition ist dieser Streit nicht spurlos vorübergezogen, zumal es auch in der FDP skeptische Stimmen gab, weshalb der Gesetzentwurf zwar nicht an den Grundsätzen, aber den jeweiligen Voraussetzungen nachgeschärft wurde. Zum einen sollen bestimmte Straftaten eine Einbürgerung ausschließen. Aufgelistet werden da etwa rassistische, menschenverachtende oder antisemitische Handlungen. Entsprechende Rückmeldungen der Staatsanwaltschaften an die Einwanderungsbehörden können Einbürgerungen verhindern. Das gilt auch schon heute, soll aber noch stärker in den Fokus rücken. Auch wer seinen Lebensunterhalt nicht selbst bestreitet, sondern auf Sozialleistungen angewiesen ist, fällt aus dem Kreis der schnelleren Einbürgerungen heraus. Ausnahmen soll es da nur für langjährige Gastarbeiter geben, die unverschuldet ihre Arbeit verloren haben. Wir machen Einbürgerung für Menschen leichter, die von ihrer eigenen Hände Arbeit leben, schreibt Bundesjustizminister Marco Buschmann, FDP, auf Twitter. Die schärferen Regeln für Menschen, die vom Sozialstaat leben, sollen auch Anreize zur Aufnahme von Arbeit setzen. Das zeige, dass eine Einwanderung in den Arbeitsmarkt und nicht in den Sozialstaat gewollt sei, erklärt Buschmann weiter. Mit der heute eingeleiteten Anhörung der Verbände und der Bundesländer dürften jedoch noch weitere Änderungen in den Details einhergehen. Das Gesetz soll jedoch noch vor der Sommerpause vom Kabinett verabschiedet werden. Nach Angaben der Caritas haben von den etwa 84 Millionen Menschen, die in Deutschland leben, rund 11 Millionen nicht die deutsche Staatsangehörigkeit.
Weiterhin gibt es in der Bundespolitik Debatten um die geplanten Regelungen zum Einbau neuer Heizungen. Aus der Opposition melden sich schon seit einiger Zeit Stimmen, die das Vorhaben der Bundesregierung kritisieren. Aber auch innerhalb der Regierungskoalition gibt es weiterhin keine Einstimmigkeit dazu. Neuester Ausgangspunkt der Debatte ist wohl der geschasste Staatssekretär Greichen aus dem Wirtschafts- und Klimaschutzministerium. Der soll eine wichtige Rolle bei der Ausarbeitung der Pläne gehabt haben. Und es seien noch Fragen offen zur Novelle des Gebäudeenergiegesetzes und damit zu den Regelungen beim Einbau neuer Heizungen, so heißt es zum Beispiel aus Reihen der FDP. Weitere Stimmen und Punkte in der Debatte fasst Jörg Münchenberg zusammen.
In der Ampelkoalition wird die Debatte über das Inkrafttreten des umstrittenen Gebäudeenergiegesetzes zunehmend schärfer geführt. So verteidigte heute Morgen im Deutschlandfunk die Co-Parteivorsitzende der Grünen, Ricarda Lang, den bisherigen Plan, das Gesetz noch vor der parlamentarischen Sommerpause zu verabschieden.
Es gab eine Einigung innerhalb des Kabinetts, die auch der Finanzminister gemeinsam mit dem Kanzler beschlossen hat. Und ich glaube, wir sollten alle dabei bleiben. Das Stuck'sche Gesetz ist schön und gut, nichts geht durchs Parlament, wie es reingekommen ist, aber dass die Kerne von Gesetzen, wie sie dort beschlossen werden, auch durchgetragen werden. Und das heißt eben mit Blick auf das Gebäudeenergiegesetz, dass wir einen Stopp für den neuen Einbau von Gas- und Ölheizungen vornehmen. Es heißt, dass wir das sozial flankieren.
Doch beim Koalitionspartner FDP, der dem bisherigen Entwurf für das Gebäudeenergiegesetz ohnehin kritisch gegenübersteht, mehren sich die Stimmen, die eine zeitliche Verschiebung einfordern. Ein Argument lautet, dass mit der Entlassung des zuständigen Staatssekretärs Patrick Greichen nach Verstößen gegen Compliance-Regeln der zentrale Ansprechpartner für das Thema abhanden gekommen sei. Außerdem gäbe es zur inhaltlichen Ausgestaltung des Gesetzes noch 100 Fragen, hatte FDP-General Generalsekretär Bijan Cizeray gestern gegenüber der Bild-Zeitung betont. Doch Widerspruch kam heute auch von der SPD-Energieexpertin im Bundestag, Nina Scheer.
Wenn wir jetzt das Gesetz einfach noch mal weiter nicht ins Parlament bringen, dann wird es ja auch keine greifbare und für die Menschen verlässliche Regelung geben. Dann wird weiterhin Unklarheit darüber bestehen, was irgendwann kommen wird. Und dann werden vielleicht auch Fehlentscheidungen getroffen. Das ist nicht verantwortbar. Deswegen darf es auch keine Verzögerung geben.
So Scheer im rbb-Inforadio. Bei SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich klingt das zurückhaltender. Gegenüber der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung meinte Mützenich, das Gesetz ziele zu einseitig auf die Wärmepumpe. Das werde nicht überall funktionieren. Zugleich forderte er eine zeitliche Streckung für die geplanten Austauschpflichten, gerade auch vor dem Hintergrund der kommunalen Planung bei der Fernwärme. Der parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Thorsten Frey, sprach sich wiederum im ZDF-Morgenmagazin für einen kompletten Neuanfang aus.
Ich glaube, dass dieses Gesetz einfach vom Grunde her falsch aufgestellt ist. Und deswegen macht es wenig Sinn, jetzt nur an einzelnen wenigen Stellschrauben zu drehen, weil dieses Gesetz eben völlig unrealistisch ist, weil es die Menschen verunsichert, weil es große Kosten verursacht, öffentlich wie privat. Und deshalb wäre es in der Tat richtig, wenn der Bundeswirtschaftsminister dieses Gesetz zurückziehen würde und völlig neu aufsetzen würde.
Währenddessen geht auch die Debatte über die notwendigen Konsequenzen aus der Greichen-Affäre weiter, zumal es jetzt auch gegen Wirtschaftsstaatssekretär Udo Philipp den Vorwurf der Interessenverquickung gibt. Philipp ist der Start-up-Beauftragte der Bundesregierung und zugleich Miteigentümer an einigen Firmen. Aus dem Wirtschaftsministerium hieß es gestern dazu, Philipp spiele bei den betroffenen Start-up-Unternehmen seit 2019 keine aktive Rolle mehr. Zudem sei sichergestellt, dass der Staatssekretär keine Entscheidungen treffen dürfe, von denen die Firmen profitieren könnten. Doch auch Lobby Control sieht die bestehenden Compliance-Regeln im Wirtschaftsministerium kritisch.
Das sollte eigentlich so nicht laufen. Besser wäre es, wenn es für alle Ministerien oder die gesamte Regierung transparente öffentliche Regeln gibt und dann eine unabhängige Stelle, die diese Regeln auch kontrolliert.
Sagt Aurel Eschmann von Lobby Control gegenüber dem Deutschlandfunk. Die Union fordert unterdessen eine komplette Offenlegung der bestehenden Verhaltensregeln im Wirtschaftsministerium. Von der SPD heißt es wiederum, die Anwendung der Compliance-Regelungen müsste künftig schärfer kontrolliert werden.
Seit dem Jahr 2011 herrscht in Syrien Krieg. Ausgebrochen ist er unter anderem wegen des gewaltsamen Vorgehens des Machtapparats von Syriens Präsident Bashar al-Assad gegen Demonstrierende. Diese Gewalt gegen die eigene Bevölkerung hatte noch im Jahr 2011 dazu geführt, dass Syrien aus der Arabischen Liga ausgeschlossen worden ist. Beim jetzigen Gipfel der Arabischen Liga in Saudi-Arabien haben sich die Mitgliedsländer darauf verständigt, dass Syrien wieder aufgenommen wird in die Arabische Liga. Syriens Machthaber Assad war persönlich vor Ort in Jeddah, wo das Treffen stattfindet. Ebenfalls dort, und das eher unerwartet, war der ukrainische Präsident Selenskyj. Tilo Spanheel berichtet.
Herzlich wird der syrische Machthaber Assad heute am Golf empfangen, nachdem die Arabische Liga 2011 die Mitgliedschaft Syriens aussetzte. Damals schlugen die Truppen Assads die Proteste im Land brutal nieder. Im folgenden Bürgerkrieg ging syrische Armee und Luftwaffe mit äußerster Härte gegen die eigene Bevölkerung vor. Rund 300.000 Zivilisten wurden dabei laut UN-Angaben getötet und rund 14 Millionen Menschen mussten fliehen. Tausende werden noch immer in den berüchtigten Gefangenenlagern Assads vermisst. Mehrere arabische Staaten hatten sich lange gegen eine Normalisierung der Beziehungen zum syrischen Regime ausgesprochen, darunter auch der heutige Gastgeber des Treffens, Saudi-Arabien. Doch um unter anderem Drogenhandel, Flüchtlingsströme und regionale Konflikte unter Kontrolle zu bekommen, hätten jetzt viele Staaten in der Region einen Schritt auf Syrien zugemacht, glauben Beobachter. Ein Meilenstein vor allem für den syrischen Präsidenten. Jahrelang hatte dieser für mehr Anerkennung seines Regimes geworben. Aber vor allem der Westen erkennt die Regierung um Assad auch heute noch nicht als legitim an. In seiner Rede griff Assad dann auch den Westen an und gab ihm die Schuld für Kriege und Konflikte in der Region.
All das geschah als Folge der Dominanz des Westens. Wir haben heute eine historische Chance, unsere Angelegenheiten ohne ausländische Einmischung neu zu ordnen. Dazu müssen wir uns in dieser Welt, die heute ihre Gestalt annimmt, neu positionieren, damit wir eine aktive Rolle darin spielen können.
Assad dürfte vor allem darauf hoffen, dass durch die Anerkennung mehr Geld nach Syrien fließt, denn der syrische Staat ist durch den Bürgerkrieg und die jahrelange Isolation heute praktisch pleite. Neben Bashar al-Assad warb noch ein anderer prominenter Gast für sein Anliegen. Der ukrainische Präsident Volodymyr Selenskyj war nach Jeddah gereist und unterstrich bei seiner Rede, dass die Ukraine nie den Krieg mit Russland gewählt habe. Er erinnerte die anwesenden arabischen Staatsoberhäupter an ihre gute Zusammenarbeit mit der Ukraine, zum Beispiel im Getreidehandel. Und Selenskyj dürfte für Überraschung gesorgt haben, als er mit scharfen Worten einigen arabischen Anführern mangelnde Unterstützung vorwarf. Demnach würden, Zitat, einige auf der Welt und hier in diesem Kreis ein Auge zudrücken. Der saudische König Salman hatte Selenskyj Beobachtern zufolge als Ehrengast zum Gipfeltreffen der Liga eingeladen. Die Golfstaaten haben historisch enge Beziehungen zu den USA, aber unterhalten auch gute Kontakte mit Russland. Viele der Länder sind deshalb im Ukraine-Krieg um Neutralität bemüht.
Es ist 18.27 Uhr. Sie hören die Informationen am Abend im Deutschlandfunk. Sie sind weniger geworden, aber berichten zufolge protestierend und demonstrieren im Iran weiterhin Menschen gegen das Regime und für ihre Rechte. Vergangenen Herbst hatten im Iran an vielen Orten solche Proteste und Demonstrationen begonnen. Die Machthabenden im Iran haben mit massiven Repressionen darauf reagiert. Sicherheitskräfte sind mit Gewalt gegen Protestierende vorgegangen. Es hat Tote und Verletzte gegeben. Und auch die Justiz im Iran geht gegen die Bevölkerung vor. Mehrere an den Demonstrationen beteiligte Menschen sind in den vergangenen Monaten zum Tode verurteilt und hingerichtet worden. Und das geschieht weiterhin. Heute sind drei weitere Männer, die protestiert und demonstriert hatten, hingerichtet worden. Mehr dazu von Isabel Gutowatz.
Es war die letzte Hoffnung, niedergeschrieben auf einem kleinen Zettel. Bitte lasst nicht zu, dass sie uns töten. Amnesty International verbreitete zuletzt diese handgeschriebene Notiz. Dieser inständige Wunsch hat sich für Saleh Mihashemi, Mashid Kasemi und Said Yacoubi nicht erfüllt. Die drei Männer wurden am Morgen in Isfahan hingerichtet. Das berichtet das iranische Justizportal Misan. Angehörige und Menschenrechtsorganisationen hatten bis zuletzt vergeblich um das Leben der drei Männer im Alter zwischen 31 und 38 Jahren gekämpft. Sie waren im November festgenommen worden. Sie sollen während der landesweiten Demonstration gegen die iranische Staatsführung im November drei Sicherheitskräfte in Isfahan getötet haben. Unabhängig überprüfen lassen sich die Vorwürfe nicht. Am Dienstag noch schickte Maschid Kasemi aus dem Gefängnis heraus eine Sprachnachricht an seinen Cousin. Unter Folter seien er und seine Mitgefangenen zu Geständnissen gezwungen worden.
Ich sagte vor Gericht, dass ich nicht alle Anschuldigungen gegen mich akzeptiere. Ich wurde 100-mal mit Elektroschockern angegriffen. Ich wurde gefoltert. Sie sagten, wir werden deine Brüder töten. Und gestehe um deiner Eltern willen, was wir dir sagen. Sie pressten meine Schultern runter. Es hat wahnsinnig wehgetan. Und sie haben mich mit Stöcken geschlagen.
In einem Video auf der Website des iranischen Justizportals Misan ist zu sehen, wie vermummte Männer Maschid Kasemi zwingen, die Ereignisse aus der Nacht zu rekonstruieren. In seine in Handschellen gelegte Hände hat man ihm eine Waffe gedrückt. Er wird mit Fragen traktiert. Wohin hast du geschossen? Er habe in die Luft geschossen. 7 oder 10 Schüsse habe er in Richtung Boden abgegeben. Ob die Kugeln des Beschuldigten wirklich jemanden tödlich getroffen haben, lässt sich nicht überprüfen. Menschenrechtsgruppen hatten kritisiert, den 3 Männern seien richtige Prozesse verweigert worden. Die Verhandlungen hätten vor geheimen Staatssicherheitsgerichten stattgefunden. Die Angeklagten hätten sich nicht selbst verteidigen können. Im Iran gängige Praxis, bestätigt uns Saleh Nikbachat schriftlich am Morgen.
Jeder Prozess gegen einen bestimmten Insassen ohne einen selbstgewählten Anwalt ist illegal. Und daher war der Prozess gegen die 3 Hingerichteten illegal, ganz zu schweigen von der Hinrichtung.
Seit Jahren kritisieren Menschenrechtler die Anwendung der Todesstrafe im Iran. Die Hinrichtung von 4 anderen Protestteilnehmern Anfang des Jahres löste international und im Iran einen Aufschrei aus. Der Staat verfolgte nach Einschätzung von Kritikern damit das Ziel, die Protestbewegung einzuschüchtern. Schildert Reza Khandan, Mann der iranischen inhaftierten Menschenrechtsanwältin Nasrin Sotoudeh. So seien Hunderte vor dem Gefängnis in Isfahan zusammengekommen, um gegen die Hinrichtung der 3 jungen Männer zu protestieren. Die Vollstreckung der Todesurteile konnten sie nicht stoppen. Als sich die Nachricht von dem Tod von Maschid Kasemi, Saleh Mihashemi und Said Yaqubi in Isfahan am Morgen verbreitete, war auch 400 Kilometer weiter auf den Straßen Teherans Protest zu hören. Sie rufen Tod dem Diktator. Khandan ist sich sicher, es ist der Kampf der Iranerinnen und Iraner, der noch andauern wird. Denn Hinrichtung, so seine Befürchtung, wird es weitergeben.
Nach den Überschwemmungen in Norditalien ist die Lage dort nach wie vor angespannt. Weiterhin müssen viele Menschen ihre Wohnungen verlassen und es ist neuer Regen angekündigt worden. Einzelheiten dazu von Elisabeth Pongratz.
Auch am 4. Tag der Überschwemmungen herrscht höchste Alarmstufe in den betroffenen Regionen der Emilia-Romagna. Es hat wieder zu regnen begonnen. Auch für morgen sind Niederschläge angesagt. Damit steigt die Gefahr von Erdrutschen. Vor allem rings um die Provinzhauptstadt Ravenna spitzte sich die Lage zu. Flüsse traten erneut über die Ufer. Die Bewohner wurden aufgefordert, ihre Häuser zu verlassen. Über 15.000 Menschen sind mittlerweile nach Angaben der italienischen Nachrichtenagentur ANSA in der Emilia-Romagna evakuiert worden. Viele von ihnen wurden in Schulen oder Sporthallen untergebracht. Am Vormittag wurde in der Stadt Faenza die Leiche eines älteren Mannes gefunden. Damit steigt die Opferzahl auf 14 Tote an. Allerdings gelten noch weitere Menschen als vermisst. Wegen der heftigen Regenfälle und den zahlreichen Erdrutschen sind Brücken eingestürzt und Straßen unpassierbar geworden. Weit über 500 Straßen wurden in den Provinzen gesperrt, wie etwa in Forlì Cesena. Dort ist ein Teil der Gemeinde Sarsina weitgehend von der Außenwelt abgeschnitten. Mit Hilfe eines Tankwagens bekommen die Einwohner Trinkwasser. Andere wiederum wurden mit dem Hubschrauber evakuiert. Seit Tagen sind Mitglieder von Feuerwehr, Zivilschutz und Militär im Einsatz. Auch hunderte Freiwillige helfen mit. In den nächsten Tagen gilt vielerorts weiterhin die höchste Alarmstufe.
Schon länger geht der Machtapparat in Russland gegen, aus seiner Sicht, unerwünschte Organisationen vor. Das sind Organisationen aus Russland, wie zum Beispiel der Menschenrechtsorganisation Memorial. Aber auch in Russland tätige ausländische Organisationen werden in ihrer Arbeit beschränkt. Jetzt ist Greenpeace in Russland als unerwünscht eingestuft worden. Stefan Lag berichtet.
Damit ist es den Umweltschützern ab sofort verboten, auf dem Territorium der Russischen Föderation aktiv zu werden. Ganz gleich, ob es sich um Infostände in Fußgängerzonen, Schaltung von Werbung oder Protestaktionen handelt. Greenpeace muss damit de facto seine Arbeit in Russland einstellen, da der Organisation keinerlei Handlungsspielraum mehr gelassen wird. Die Generalstaatsanwaltschaft führte als Begründung an, Greenpeace stelle eine Bedrohung der verfassungsmäßigen Ordnung und Sicherheit der Russischen Föderation dar. Die Aktivitäten der Umweltschützer werden als Einmischung in die inneren Angelegenheiten Russlands gewertet. Es sei der Versuch, die wirtschaftlichen Grundlagen des Landes zu untergraben. Greenpeace wolle beispielsweise die öffentliche Meinung im Land zur Umsetzung von Infrastruktur- und Energieprojekten negativ beeinflussen. Außerdem habe Greenpeace seit Beginn der militärischen Sonderoperation in der Ukraine, wie der Angriffskrieg offiziell genannt wird, antirussische Propaganda verbreitet. Die Umweltschützer hätten die wirtschaftliche Isolation Russlands und härtere Sanktionen gefordert. Greenpeace Russland war über 30 Jahre im Land präsent und hatte sich in dem größten Flächenstaat der Erde für den Schutz einzigartiger Ökosysteme, beispielsweise der Arktis, eingesetzt.
Vor 5 Jahren sind in der Slowakei der Journalist Jan Kuciak und seine Verlobte Martina Kusnirova ermordet worden. Kuciak hatte unter anderem zu Vorgängen im weiteren Umfeld der slowakischen Regierungspartei Smer recherchiert. Begangen worden ist der Mord von einem Mann, der im Auftrag gehandelt hat, für die Tat also wohl bezahlt worden ist. Er ist zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilt worden. Ermittlungen und weitere Prozesse galten seitdem den Auftraggebern des Mordes. Als Hauptverdächtiger dafür angeklagt war Marian Kotschner, ein umstrittener Unternehmer mit Kontakten in höchste Ebenen der Politik. Er wurde jetzt von einem slowakischen Gericht freigesprochen. Kilian Kirchgessner berichtet.
Die Essenz des Urteils fasste die Richterin schon in einem ihrer ersten Sätze zusammen. Es wurde nicht bewiesen, dass die Tat vom Angeklagten Marian Kotschner begangen wurde. Ein Freispruch aus Mangel an Beweisen. Die Angehörigen des ermordeten Journalisten Jan Kuciak und seiner ebenfalls ermordeten Verlobten Martina Kusnirova haben bei diesen Worten den Gerichtssaal verlassen. Der jetzt freigesprochene Marian Kotschner, über dessen dubiose Geschäfte der Journalist recherchiert hatte, galt der Staatsanwaltschaft als Auftraggeber des Mordes. Aus Mangel an Beweisen war er bereits in einem früheren Prozess freigesprochen worden. Das Urteil hatte damals in der Slowakei einen Proteststurm hervorgerufen. Die Staatsanwaltschaft in der Slowakei hat die Aufarbeitung des Mordes von vornherein in mehrere Prozesse aufgeteilt. Die 3 Männer, die den Mord begingen oder als Fahrer dabei waren, wurden bereits zu hohen Haftstrafen verurteilt. Unklar blieb aber, wer den Mord beauftragt hat. Früh fiel der Verdacht auf Marian Kotschner, der umstrittene Geschäftemacher, der wegen Betrugs bereits zu einer langen Gefängnisstrafe verurteilt ist, betont wiederholt, im Fall des Mordes sei er unschuldig. Ich bin kein Heiliger, aber ich bin auch kein Mörder. Und sicher bin ich kein Dummkopf, der nicht weiß, was der Tod von Menschen bewirken würde. Tatsächlich hat der Mord an Jan Kuciak die Slowakei aufgewühlt. Über den Mord am Enthüllungsreporter vor 5 Jahren stürzte der damalige Premierminister und der Polizeipräsident. Und die Enthüllungsjournalisten wurden nicht etwa eingeschüchtert. Stattdessen engagierten sie sich ganz besonders in ihrer Arbeit, berichtet Peter Žatko. Der slowakische Journalist verfolgt den Prozess um den Kuciak-Mord von Anfang an. Die Journalisten haben sich vernetzt, und zwar europaweit. Es sind Investigativzentren entstanden. Die Journalisten sind geeint, sie tauschen Informationen aus. Und sie spüren einen stärkeren Hunger danach, unnachgiebig dem nachzugehen, was hier geschieht, es öffentlich zu machen. Die Anklage gegen Marian Kotschner beruhte indes nicht auf eindeutigen Beweisen, sondern auf Indizien. Die Kommunikation über einen verschlüsselten Messenger-Dienst gehört zu diesen Indizien. Außerdem hat ihn ein Kronzeuge schwer belastet. Im jetzt zu Ende gegangenen Verfahren wurde der Fall noch einmal komplett aufgerollt. Journalist Peter Žatko: Allein aus menschlicher Sicht wurde viel Hoffnung auf das Urteil gesetzt. Wir wollen nicht glauben, dass sie freigesprochen werden. Es muss doch jemand Verantwortung tragen. Der öffentliche Druck auf das Gericht war deshalb hoch. Eine Weggefährtin Kotschners, die den Kontakt zu den Auftragsmördern hergestellt haben soll, wurde jetzt im gleichen Prozess zu 25 Jahren Haft verurteilt. Für Kotschner selbst dürfte der Fall mit dem Freispruch allerdings noch nicht abgeschlossen sein. Es gilt als ausgemacht, dass das Verfahren in die nächste Runde geht. Peter Żatko: Wir selbst können Kotschner nicht verurteilen. Wir haben ja nicht die Beweise gesammelt. Aber wir wollen Gerechtigkeit. Wir haben genug von diesem Justiz-Eldorado, das es hier beim Kuciak-Mord gegeben hat. Wir wollen alles das nicht mehr, was da zutage getreten ist. Und das zumindest ist in der Slowakei gelungen. Viele korrupte Verbindungen wurden aufgedeckt, Gesetze geändert, die Aufmerksamkeit geschärft. Wenn sein Sohn schon sterben musste, so sagte es einmal der Vater des ermordeten Journalisten, dann müsse dieser Tod wenigstens noch einen Sinn bekommen.
Mit dem Bericht von Kilian Kirchgessner gehen die Informationen am Abend für heute zu Ende. Nach den Nachrichten in leichter Sprache heute um 19.09 Uhr hören Sie Kommentare zur geplanten Reform des Staatsangehörigkeitsrechts und zur Debatte um F-16 Kampfjet-Lieferungen an die Ukraine. Mein Name ist Malte Hennig. Ihnen bis hierhin vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiederhören.